Landwirt Podcast. Kritisch, praktisch, unabhängig.
Willkommen zu einer neuen Folge unseres Landwirt Podcasts. Heute sprechen wir über ein Thema, das in den letzten Jahren immer häufiger in den Medien und in der Wissenschaft bzw. auch in der Landwirtschaft zunehmend auftaucht. PFAS. PFAS, das sind per- und polyfluorierte Alkylverbindungen. Eine Gruppe von industriell hergestellten Chemikalien, die wegen ihrer extremen Beständigkeit auch als Ewigkeitschemikalien bezeichnet werden. Sie sind inzwischen fast überall nachweisbar, im Wasser, im Boden, in Lebensmitteln und damit auch in Bereichen, die uns als Landwirtschaft besonders betreffen. Die zentrale Frage dieser Folge lautet, welche Rolle spielt die Landwirtschaft in diesem ganzen Zusammenhang? Ist sie betroffen, vielleicht sogar Mitverursacher oder eher ein Teil der Lösung? Und um diese Frage einzuordnen, freue ich mich heute besonders über zwei Gesprächspartner. Bei mir ist mein Kollege Jonas Edeker, Redakteur im Bereich Ackerbau, der das Thema aus landwirtschaftlicher Praxis und Fachperspektive begleitet.
Hallo liebe Landwirthörer, auch von meiner Seite.
Und als Interviewgast begrüßen wir heute den Herrn Dr. Helmut Rost. Er hat die Leitung der Prüfstelle der LVA und ist in der Geschäftsführung tätig. Grüße, Herr Rost.
Guten Tag, liebe Zuhörer und Leser der Landwirtschaft. Vielleicht darf ich mich an dieser Stelle auch gleich etwas näher vorstellen. Ich bin hier in der LVA tätig. Vielleicht ist die LVA auch ein Begriff schon für den einen oder anderen Zuhörer. Die LVA ist ein Institut, ein Labor, das es seit 100 Jahren in Österreich gibt. Das ist schon einzigartig. Und die LVA hat als Fokus Lebensmitteluntersuchungen und insofern haben wir auch immer wieder mit Agrarthemen hier zu tun. Und in meiner Funktion hier als Prüfstellenleiter habe ich natürlich auch hier sehr viel dann mit Lebensmittelanalytik zu tun. Wir beschäftigen uns aber auch sehr stark mit rechtlichen Fragen und auch Antworten und deswegen sind PFAS für uns auch schon längere Zeit im Fokus. Wir haben uns damit auch schon länger beschäftigt und wir sind auch in der Lage, bestimmte PFAS hier im Haus zu untersuchen.
Wenn wir von PFAS als Ewigkeitschemikalien sprechen, was genau sind diese Stoffe eigentlich und warum werden sie gerade jetzt für die Landwirtschaft immer ein wichtigeres Thema?
Ja, prinzipiell muss man mal dazu sagen, dass es die PFAS schon länger gibt, aber sie wurden eigentlich bis jetzt nicht wirklich analytisch erfasst, weil sie eben auch nicht so einfach analytisch zu erfassen sind. Das hat technische Gründe einerseits, andererseits gibt es hier auch die Fragestellung der Nachweisempfindlichkeit. Und diese Verbindungen sind eben wirklich in sehr geringen Konzentrationen in verschiedenen Bereichen der Umwelt oder Lebensmittel oder auch im Wasser zu finden. Und deswegen waren sie auch sehr lange nicht im Fokus. Es ist aber so, dass diese PFAS doch schon seit einigen Jahrzehnten hergestellt werden. Also diese Herstellung dieser PFAS industriell hat nach dem Zweiten Weltkrieg begonnen. Und ja, es hat sich eigentlich kennt jeder diese PFAS-Produkte. Ja. Ich gebe einfach nur zwei Schlagworte weiter und da wird es bei jedem klingeln. Teflon ist ein Schlagwort und das andere ist Gore-Tex. Das heißt, diese Produkte sind wirklich sehr, sehr weit verbreitet, werden sehr häufig eingesetzt, werden häufig auch eingesetzt, ohne dass es einem eigentlich bewusst ist. Zum Beispiel findet man die auch in der Papierindustrie sehr häufig. Sie werden auch als Kosmetik eingesetzt oder sie werden in Medikamenten mit Medizinprodukten verwendet oder auch in Feuerlöschmittel. Also das sind eigentlich Dinge, die man gar nicht mitbekommt und wenn man es nicht analysiert, ja, dann werden die auch analytisch nicht erfasst. Vielleicht auch ein ganz wichtiger Punkt in dem Zusammenhang, auch es gibt auch sehr viele Pestizide, die man als PFAS bezeichnen kann und auch da kommt dann auch sehr stark die Landwirtschaft ins Spiel, wo man sagen kann, ja, in der Landwirtschaft, ja, da findet man letztendlich auch dann durch den Einsatz der Pestizide die Pestizide selbst oder Abbauprodukte davon. Diese PFAS-Pestizide sind chemisch gesehen ist etwas anders als die PFAS. Also in die Begriffsbestimmung muss man schon unterscheiden zwischen PFAS, das sind diese kettenförmigen, stabilen Verbindungen und PFAS-Pestizide, die eine PFAS-Struktur besitzen. Vielleicht ist etwas schwierig zu verstehen. Diese PFAS-Pestizide Bei denen ist es chemisch gesehen so, dass nur ein Teilaspekt eben als PFAS ausgeprägt ist und dadurch aber auch die Stabilität anders ist als bei den linearen, bei diesen kettenförmigen PFAS.
Werbung. An der Stelle möchte ich mich kurz bei allen Hörerinnen und Hörern bedanken und darauf hinweisen, dass unsere Berichterstattung nur durch Abonnenten unserer Fachzeitschriften möglich ist. Damit wir noch länger solche Projekte wie den Podcast oder den YouTube-Kanal fortführen können, brauchen wir also eure Unterstützung. Alle Infos zu unseren Fachzeitungen und zu den Abos und Bestellmöglichkeiten findet ihr unter www.landwirt-media.com. Weiter geht's.
Warum braucht es im Pflanzenschutzmittel diese PFAs, also diese Substanzen, warum baut man die dort ein?
Ja, weil das einfach Verbindungen sind, die eben hochwirksam sind, die eben hier im Pflanzenschutz sich über Jahre hinweg etabliert haben und deswegen eigentlich auch aus dem Anwendungsbereich nicht wirklich wegzudenken sind. Ich habe da auch unlängst eine kleine Recherche gemacht, jetzt für Deutschland. In Deutschland gibt es 24 sogenannte PFAS-Pestizide, die zugelassen sind. Und ich nenne jetzt hier einfach nur zwei Wirkstoffe. Die sind vielleicht dem einen oder anderen sogar bekannt. Das Flufenac und das Fluazinam, die eigentlich seit Jahren sehr erfolgreich im Pflanzenschutz eingesetzt werden. Ja, und die sind eigentlich aus diesem Bereich nicht wegzudenken. Und die haben eben dann hier den Nachteil, dass sie hauptsächlich hier Abbauprodukte verursachen, vor allem diese Trifluoressigsäure, die waren ja auch schon in den Medien, was ich gesehen habe, hier auch größere Mengen von diesen Analyten eben erzeugen. Und auch diese Trifluoressigsäure ist eigentlich sehr lange nicht im Fokus gestanden. Und in der Zwischenzeit kann man das aber auch ganz gut analysieren und das wird auch gemacht. Das sind aber auch alles Dinge, die in der Zwischenzeit auch schon rechtlich geregelt sind. Und sobald etwas auch rechtlich geregelt ist, dann ist es auch dann im Sinne und auch in der Verantwortung eines Lebensmittelproduzenten, der hier Lebensmittel in den Verkehr bringt, dass er hier dann auch über die Eigenverantwortung und die Obsorge hier Analytik macht, um zu sehen, wo denn diese Wirkstoffe überall im Lebensmittel vorkommt.
Warum sind jetzt PFAs so gefährlich und was ist der Krux daran? Also im Volksmund sagt man auch Ewigkeitschemikalien dazu. Warum haben die diesen Namen?
Man muss sich das immer so vorstellen, dass jede chemische Verbindung eine gewisse Stabilität besitzt. Und bei diesen PFAS ist es jetzt eben so, dass wenn man sich die chemisch anschaut, dass diese PFAS hier aus Kohlenstoff- und Fluorbindungen eben enthält. Das sind chemisch gesehen Einfachbindungen, die extrem stabil sind. Das heißt, alle diese Verbindungen kommen eigentlich nicht in der Natur vor. Sie sind einfach von Menschenhand geschaffen durch einen großindustriellen Prozess. Dieser Prozess hat sich auch über die Jahrzehnte hier weiterentwickelt und man hat hier einfach Verbindungen entwickelt, eingesetzt, die so stabil sind, dass sie einerseits weltweit vorkommen, das heißt, die verteilen sich einfach über verschiedene Wege. Andererseits bauen sie dich auch nicht ab. Das heißt, die kommen hier sehr, sehr langlebig vor. Und wenn sie dann doch vielleicht einmal abgebaut werden, wie diese PFAS-Pestizide, dann entstehen dann Abbauprodukte wie diese Trifluoressigsäure, die auch wieder sehr stabil sind. Das heißt, man muss davon ausgehen, wenn diese Produkte in die Umwelt gelangen, dass sie dort auch sehr langlebig sind. Und unter langlebig spricht man jetzt nicht hier von Stunden, Tage, Wochen, das sind letztendlich Jahre.
Und was kann ich mir jetzt vorstellen, was sind so Folgen, wenn sich da diese PFAs aus Pestiziden anreichern? Wie schädlich ist das für den Mensch? Was passiert da mit unserer Gesundheit?
Ja, prinzipiell ist es so, wenn wir jetzt von den Pestiziden sprechen, wenn Pestizide eben in Verkehr gebracht werden, wenn ich eine Zulassung dafür eben anstrebe, das kann ich national oder international machen, dann muss ich auch eine Toxizitätsstudie eben dazu hervorbringen oder zeigen. Und über diese Toxizitätsstudie werden dann auch Rückstandsgehalte geregelt, die in einem Lebensmittel eben dann gefunden werden dürfen, ohne dass ich davon ausgehen kann, dass ich mit einer schädlichen Wirkung rechnen muss. Hier muss ich aber auch wieder unterscheiden, wenn ich weiß, dass ein Rückstand, ein Pestizid hier wirklich krebserregend ist, dann haben wir eigentlich hier bei den toxikologischen Überlegungen eine Nulltoleranz. Dann kann ich eigentlich so einen Wirkstoff nicht zulassen. Das ist auch etwas, was im Augenblick ja auch, das ist vielleicht ein bisschen ein anderes Thema, über das Glyphosat wird sehr viel diskutiert. Das ist ja auch so ein wasserlöslicher Unkrautvernichter, der überall eingesetzt wird, wo es ja auch zwei Seiten gibt, wo die einen sagen, naja, der ist krebserregend. Dann könnte er durchaus auch seine Zulassung verlieren, wenn ich ihm diesen Krebs nicht so nachweise, sondern eben nur Konzentrationen nachweise im Körper, ab denen er eben das Glyphosat dann eben toxisch wirkt, dann kann ich hier Grenzwerte für Lebensmittel festlegen. Und genauso ist es eben auch bei diesen PFAS-Pestiziden zu sehen. Auf europäischer Ebene gibt es hier eine Gesetzgebung, in der eben dann für die Pestizide, die auf EU-Ebene zugelassen sind, das ist die Verordnung 396 aus 2005, gibt es also auf EU-Ebene schon gute 20 Jahre, da wird für jeden Wirkstoff und für jedes Lebensmittel eben hier dann auch ein Grenzwert festgelegt. Und dieser Grenzwert berücksichtigt letztendlich aber auch das Körpergewicht eines Menschen und berücksichtigt aber auch das Lebensmittel, wie viel esse ich davon. Ne? Von einem Tee werde ich weniger essen als Aufgussprodukt als von Weintrauben zum Beispiel. Ja, und daraus errechnet ihm dann der Toxikologe einen Grenzwert, wo er sagt, wenn ich das täglich esse über einen längeren Zeitraum, bin ich trotzdem sicher, der Mensch hat hier mit keiner nachteiligen Wirkung eben zu rechnen. Ein Sicherheitsfaktor gibt er dann auch noch dazu.
Sie sprechen da schon einen sehr, sehr spannenden Punkt an. Was sind zum Beispiel so Lebensmittel, die von diesen PFAS besonders betroffen sind? In welchem Bereich habe ich das besonders stark zum Spüren? Und mich würde auch interessieren, wie ist das so? Wir essen ja nicht nur Sachen, die aus Österreich kommen, sondern auch die von fernen Ländern kommen, die teilweise noch ganz andere Produktionsbedingungen haben, wo noch ganz andere Wirkstoffe im Pflanzenschutzmittel zugelassen sind. Wie schaut es da aus, wenn man so ein bisschen über den Tellerrand blickt? Ja.
Also prinzipiell ist es hier wieder so, wenn ich in der Nähe von einer PFAS-Erzeugung produziere, dann muss ich davon ausgehen, dass meine Belastung, meine Kontamination in unmittelbarer Nähe eben dementsprechend größer ist. Das heißt, ich kann das jetzt nicht hier regional festmachen und sagen, naja, Österreich ist sicher, weil wir stellen keine Treibmittel, keine Feuerlöschmittel her, sondern immer dort, wo ich in der Nähe eben bin, von einem Produktionsbetrieb, da werde ich das auch dann dort finden, diese PFAS. Genauso wie bei den Pestiziden. Dort, wo ich eben das Flufenac oder das Fluorazinam eben sprühe, nach dem Abstandsgesetz mit dem Quadratentfernung, werde ich eben dann hier eine Abnahme meiner Konzentration eben feststellen. Und sobald eben diese PFAS oder auch PFAS-Pestizide in die Umwelt entlassen werden, über die Luft, über das Wasser, über den Boden werden sie dann über den Wasserkreislauf ausgewaschen, kommen sie dann auch in die Nahrungskette. Das lässt sich dann nicht verhindern. Weil sie eben so stabil sind, bauen sie sich auch nicht ab. Also das Glyphosat zum Beispiel ist viel schneller abbaubar als eben hier solche PFAS. Ne? Bei den Pestiziden ist es eben so, da hat man sich hier schon sehr, sehr lange jetzt Gedanken gemacht und man stellt eigentlich nur noch gut in Wasser abbaubare Pestizide her, um eben hier diese Rückstandskontamination einfach gering zu halten. Bei den PFAS aber, die eben hier als Textilien eingesetzt werden, ist es eben nicht der Fall. Ne?
Aber gibt es jetzt Lebensmittel, wo Sie sagen, ja, die sind stärker belastet als andere direkt?
Ja, kann man schon sagen. Hier ist eben auch die Forschung noch sehr jung. Was eben jetzt PFAS betrifft, gibt es auch hier eine europäische Regelung und das ist die Europäische Kontaminantenverordnung. Und in dieser Kontaminantenverordnung gibt es auch schon Grenzwerte für gewisse Lebensmittel, für diese PFAS-Verbindungen. Also man findet es in Fisch sehr häufig, weil einfach über den Wasserweg diese PFAS ins Meer gelangen und dort von den Meeresfrüchten, von den Fischen aufgenommen werden. Also Fische, ja, ist definitiv ein Thema. Eier ist ein Thema, ist auch in der Zwischenzeit geregelt. Wir haben aber intern auch ein bisschen gesehen, dass sehr wohl, Österreich ist ja eher, also wir haben jetzt ja nicht die große Fischerei. Eier haben wir natürlich in Österreich, eine große Eierproduktion. Österreich ist aber auch sehr, sehr prominent eben für die Getreideproduktion. Man findet es auch in den Getreide, man findet es aber auch in Obst und Gemüse. Ich sage aber auch dazu, dass hier die Konzentrationen, die man findet, unterschiedlich sind. Unsere Erfahrung ist schon, dass man eben in Fischen, dass hier die Belastung größer ist als jetzt in Obst und Gemüse. Obst und Gemüse ist noch nicht geregelt in dieser Kontaminantenforderung. Das wird aber früher oder später passieren.
Gibt es da Analysen oder Daten dazu, wer die Hauptverursacher sind, damit diese PFAS quasi in Umlauf kommen? Ist es die Landwirtschaft, ist es die Industrie oder ist es der Konsument?
Für mich ist es schon klar, jetzt einmal die Industrie. Ne? Also Landwirtschaft, was die PFAS-Pestizide betrifft, da habe ich ja diese zwei genannt. 24 sind ja jetzt in Deutschland zugelassen. Ne? Das Österreich wird ähnlich sein mit dem Zulassungsverhalten. Aber für mich ist das schon hauptsächlich die Industrie, eben durch das, was ich schon genannt habe, eben Feuerlöschmittel, unterschätztes Treibmittel, Medikamente, Medizinprodukte, die ganzen Textilien, dass das sehr, sehr viel eben dann auch in die Umwelt entlassen wird. Also das sind für mich eigentlich die zwei Haupteinträge. Vielleicht ein bisschen auch noch Kochverhalten, Teflon, da wird auch ein bisschen was zusammenkommen. Ich sage einmal dazu, das wird die Menschheit noch sehr, sehr lange beschäftigen. Und da wird auch noch einiges kommen, womit sich hier ja der Lebensmittelanalytiker, der Lebensmittelrechtler, aber auch der Konsument auseinandersetzen wird.
Wie viel von den Lebensmitteln, die Sie analysieren, kommen direkt aus Österreich und wie viele kommen von irgendwo her? Wo, wissen Sie da ungefähr, wo die Herkunft herkommt, wenn da Proben zu Ihnen kommen?
Unser Hauptmarkt der LVA ist schon Österreich, ja. Also kann ich hier auch sagen, das sind so zu 90% der österreichischen Lebensmittel, die wir hier untersuchen. Es gibt hier einen gewissen Graubereich. Wir haben eben auch internationale Kunden, ist aber eher der kleinere Bereich.
Wie sicher kann ich mir als Konsument sein, wenn ich mir da in Österreich eine Jacke kaufe oder eine Pfanne, dass die mir nicht schadet? Und wie ist es dann bei Lebensmitteln, die zum Beispiel nicht aus Österreich stammen, sondern von irgendwo herkommen? Ja. Wie sicher kann mir das sein?
Also prinzipiell ist einmal so, wenn Sie Gebrauchsartikel verwenden oder eine Jacke tragen, dann hat es natürlich schon eine andere Wirkung, eben wenn Sie nur einen Hautkontakt haben, als wenn Sie das wirklich einatmen oder essen würden. Also ich bin jetzt kein Gutachter für Gebrauchsartikel, aber das würde ich schon als sehr sicher einstufen. Da brauchen Sie aber eben auch einen Gutachter, der so etwas beurteilen könnte. Ja? Aus meiner Erfahrung jetzt aber von anderen Produkten her, ja, würde ich schon sagen, Österreich ist hier, was Lebensmittelsicherheit betrifft, ja wirklich sehr gut unterwegs. Die Qualität ist sehr hoch. Ich mache das jetzt doch schon über 20 Jahre und die Beanstandungsquote ist sicher sehr stark gesunken in den letzten Jahren. Klar, man findet immer wieder etwas, wo etwas beanstandet wird. Ich sage aber, die häufigsten Beanstandungsgründe für Lebensmittel sind aus meiner Sicht Kennzeichnungsfragen. Also wie kennzeichne ich etwas? Ne? Da werden viele sagen, na ja, ist mit der Kennzeichnung ist mir eigentlich egal, das esse ich nicht. Ne? Hat aber natürlich einen rechtlichen Hintergrund und der Verbraucher hat ein Recht, darüber zu erfahren, eben wie das Produkt eben gekennzeichnet ist und dass das eben auch korrekt gemacht wird. Einerseits, andererseits, sehr häufig sind das Hygieneaspekte. Ja? Also das geht dann eher in den Bereich dann der Mikrobiologie hinein oder vielleicht auch Sensorik. Aber wenn etwas sensorisch nicht in Ordnung ist, dann ja, ist der Verbraucher dann gleich so abgeschreckt, dass es nicht ist.
Wenn wir jetzt kurz den wissenschaftlichen Bereich verlassen, das heißt, Sie würden als Privatperson die zerkratzte Teflonpfanne entsorgen?
Ja, macht sicher Sinn, ja. Macht sicher Sinn. Also man kann schon davon ausgehen, dass dieses Teflon ein sehr, sehr stabiles Molekül ist, aber wir reden ja hier wirklich von geringsten Mengen, die abgegeben werden. Ja. Das heißt jetzt aber auch nicht, dass ich lege jetzt nicht meine Hand ins Feuer und sage, ich habe zu Hause keine Teflonpfanne. Ja.
Wir haben uns jetzt darüber unterhalten, dass Sie Ihr Lebensmittel kontrollieren. Was würden Sie einschätzen, wie stark sind die Kontrollen bei Lebensmitteln im Vergleich zu den Gebrauchsgegenständen? Also was würden Sie sagen, wie gut deckt man jetzt schwarze Flecken bei Lebensmitteln ab im Vergleich zu den anderen Gegenständen? Also
ja, also ich kann das nur vom Analysenmarkt her ein bisschen beurteilen. Der Markt für Lebensmittel, für Analysen ist ein Vielfaches größer als für Gebrauchsartikel. Ja. Das heißt, also ich würde sagen, der Kontrollgrad, der sich hier über die Jahre hinweg, auch durch das Qualitätsbewusstsein der Konsumenten, der Verbraucher, der Händler, der Produzent, der in Verkehrbringer, das ist schon sehr gewachsen, um hier eine Lebensmittelsicherheit weiterzugeben. Es gibt ja auch in Österreich ein strenges Lebensmittelgesetz, dem eben auch Folge zu leisten ist. Das ja auch natürlich im Rahmen der Eintritts in die EU eben auch hier angepasst worden und gilt ja auch schon sehr lange.
Das heißt, Sie würden sagen, das ist Lebensmittel, dieser Bereich ist schon sehr, sehr sicher und da kann man sich schon sehr, sehr sicher sein, wenn man was Österreichisches einkauft, dass das auch passt.
Es wird sehr viel gemacht und es werden ja auch nur sehr wenige Fälle bekannt, wo wirklich einmal etwas schief geht. Meistens sind es eben auch so kleine Schadensfälle, dass es eben dann auch Regelungen gibt. Aber es ist wirklich nicht viel passiert. Ich kann mich erinnern, letztes Jahr war mal, glaube ich, irgendein Fremdkörper in einem Getränk drinnen, was ich mich erinnern kann. Aber ansonsten passiert sehr wenig. Manchmal liest man etwas, dass Milchprodukte hygienisch belastet sind. Na, ab und zu hört man etwas von den Pestiziden, hier vornehmlich etwas von dem Glyphosat, kann man sagen. Es gibt ja auch einige Pestizide, die mit sehr geringen Grenzwerten eben geregelt sind. Da hört man auch manchmal etwas. Aber in der Summe her würde ich schon sagen, dass eben hier diese Alarmmeldungen in Summe in den letzten Jahrzehnten zurückgegangen sind.
Gibt es Lösungen, dass man irgendwie quasi diese PFAS in der Kette reduzieren könnte? Oder gibt es auch schon von Seiten der Pflanzenschutzmittelindustrie Bestrebungen, dass man sagt, man baut es so um, dass diese PFAS aus diesen Pestiziden nicht entstehen können oder dass diese dann sich irgendwann abbauen?
Ja, es gibt hier eigentlich so wie immer zwei Varianten. Einerseits, man verwendet es nicht mehr. Dann wird sich aber trotzdem noch sehr, sehr lange eben finden, ja. Ich weiß nicht, ob das bekannt ist. Das Ozonloch war ja auch einmal so ein Thema, ne? Und das Ozonloch ist ja durch ein Treibhausmittel, durch Treibhausgase entstanden. Man hat dann das waren chlorierte Kohlenstoffverbindungen. Man hat dann diese chlorierten Kohlenstoffverbindungen vor circa 30 Jahren ersetzt durch Treibgase, die eben nicht ozonwirksam waren. Also das Ozon kommt in der Ozonschicht vor und schützt uns vor der UV-Strahlung aus dem Weltraum, ne? Und jetzt in den letzten Jahren hat man eben gesehen, dass das Ozonloch eigentlich schon langsam verschwindet. Aber das hat Jahrzehnte gedauert. Das heißt, auch hier bei den PFAS müsste ich es eigentlich hergehen und jahrzehntelang dürfte ich das nicht verwenden mehr. Und dann wird wahrscheinlich eben auch hier die Substanzen schon langsam verschwinden. Das heißt also, wir haben es auf alle Fälle mal jahrzehntelang an der Backe. Das kann ich mal sagen. Das ist die eine Variante. Die zweite Variante ist, dass man eben Strategien entwickelt, hier diese PFAS oder PFAS-Abbauprodukte auf einen anderen Weg eben hier ja zu entfernen oder abzubauen. Da ist eben hier wieder die Forschung gefragt, wie ich das machen kann. Nachdem die eben stabil sind, die PFAS, wird es kein einfaches Unterfangen sein, ja. Aber man weiß schon auch, dass es immer wieder eben auch Untersuchungen gibt, dass ich mit Bakterien oder durch Fermentationen, dass man hier solche Verbindungen eben auch abbauen und entfernen kann und vielleicht in weniger toxische, gefährliche Verbindungen umbauen kann. Aber irgendjemand müsste eben auch dann damit einmal beginnen zu forschen, das zu entwickeln. Und das verschlingt natürlich auch einen Haufen Geld. Und da brauchen sie auch eben auch wieder Spezialisten dazu, die das machen. Also meine Meinung als Fachexperte ist, wir werden uns die nächsten Jahrzehnte damit herumschlagen müssen. Und es wird tendenziell mehr als weniger.
Es ist ein Problem und wir stehen am Anfang der Konsequenzen.
Wir stehen am Anfang der Konsequenzen. Diese Verbindungen gibt es natürlich schon einige Jahrzehnte. Man hat sie eben nicht gemessen. Also das Glyphosat ist eben auch hier wieder ein gutes Beispiel. Ich sage das auch deswegen, dass auch das Glyphosat wird ja auch seit 50 Jahren eingesetzt. Nur man hat es eigentlich jahrzehntelang nicht untersucht, weil es keine passende Untersuchungsmethode gegeben hat. Diese Glyphosat-Untersuchungsmethode gibt es jetzt seit circa 15 Jahren. Also mit einer Methode, wo sie das wirklich schnell und kostensparend eben durchführen können. Und seither wird natürlich auch dementsprechend viel mehr untersucht. Und wenn ich mehr untersuche, dann aber auch viel mehr positiv Befunde, ne? Früher sind Menschen gestorben und keiner hat gewusst, warum, ne? Weil keiner ist zum Arzt gegangen und keiner hat eine Diagnostik gehabt. Heutzutage weiß man, der hat Krebs gehabt oder hat das oder das oder das gehabt. Und das ist hier genauso. Wenn ich es nicht untersuche, dann finde ich diese Rückstände nicht, ne? Und die moderne Analytik schafft es eben auch, viele Analysen in kurzer Zeit zu machen. Und darum finde ich das Glyphosat. Ich mache hier immer diesen Sprung von Glyphosat zu den PFAS auch deswegen, weil wir bei den PFAS hier eher am Anfang stehen. Die PFAS sind erst seit 2022, 2023 geregelt. Das heißt, hier werden auch immer noch sehr viele Daten gesammelt. Und wie ich schon gesagt habe, wir in Österreich machen das jetzt auch erst hier in der LVA seit einem Jahr und haben auch noch nicht viele Proben gehabt. Und wenn ich nicht viele Proben habe, dann kann ich auch nicht viel beurteilen.
Sie haben gesagt, die Kontrollen nehmen zu, man wird quasi immer genauer. Glauben Sie ja, dass man da irgendwo nah überempfindlich wird oder oft Sachen schon genau, zu genau sieht?
Ja, ist natürlich auch ein Thema, dass die Analytik hier so doch sehr empfindlich geworden ist, wo man sich auch als Analytiker manchmal die Frage stellt, braucht man das? Also ich will es einmal so sagen, wir sehen durch unsere analytische Linse noch weiter runter als oft notwendig, ja. Aber ob dann der Rechtsprecher hier auch nachzieht, ist so ein bisschen offen, ja. Das, aber kann man durchaus auch diskutieren. Andererseits muss man sagen, dass ja auch durch so toxikologische Untersuchungen man ja auch immer wieder neue Erfahrungen macht.
Wie kostenintensiv ist so eine Analyse?
Wird sehr häufig ja auch überschätzt. Mhm. Also es ist so, wir verlangen für so Pestizidanalytik oder PFAS-Analytik ist es ein niedriger 100-Euro-Bereich. Ja? Mhm. Je nachdem, was man haben will. Aber so ab 100 Euro, 200 Euro, 250 Euro ist man hier wirklich dabei. Also wir versuchen das natürlich schon dann auch immer in der Routine eben abzubilden. Und es ist so wie oft im Leben, wenn ich es häufig verkaufe, dann kann ich den Konsumenten eben auch einen besseren Preis bieten, weil eben meine Nebengeräusche an Kosten, die ich im Haus habe, eben auch besser eben verkraften kann. Ja, das heißt, bei den PFAS sind wir jetzt eben hier noch im etwas höheren Preissegment angesiedelt, weil eben hier die Analysenfrequenz noch niedrig ist. Wenn Sie aber eine Pestizidanalytik haben, wo Sie auch diese Pestizid-PFAS drinnen haben, dann kann man das durchaus auch eine breite Palette von Pestiziden schon um 200 Euro, 150 Euro haben. Mhm. Das ist schon sehr etabliert.
Das heißt, Lebensmittelsicherheit muss nicht zwangsläufig teuer sein?
Nein, definitiv nicht. Es ist auch hier so, dass es in den letzten Jahren, Jahrzehnten kostenmäßig sehr stark runtergegangen ist. Wie bei so vielen Dingen, was man heutzutage einkauft, eben durch hier Automatisierungen, durch den technischen Fortschritt, konnte man hier auch sehr stark an Kosten einsparen.
Haben Sie da auch schon Kunden aus der Landwirtschaft direkt? Oder eher aus der Lebensmittelverarbeitung dann?
Bei den Pestiziden bedienen wir eigentlich die ganze Lebensmittelkette oder Nahrungsmittelkette. Mhm. Also das sind Händler, das sind Produzenten, ja, das sind eben auch Verarbeiter. Bei den PFAS kann ich es nicht sagen, da müsste ich bei uns in den Daten nachschauen, wer diese 20 Analysen im letzten Jahr beauftragt hat.
Das heißt, wir sind bei diesem Themenbereich PFAS noch ziemlich am Anfang.
Wir sind hier noch ziemlich am Anfang, ja. Also wir können davon ausgehen, dass das hier, was die Rechtsprechung betrifft, noch einiges kommen wird, dass sich das über die Jahre entwickeln wird und dass man hier auch in Österreich wird, dass es hier zu einem regelmäßigen Monitoring kommen wird. Es gibt ja auch, wenn so etwas gemonitort wird, gibt es auch immer einen jährlichen Bericht dazu. Also die AGES muss dann ja auch einen jährlichen Bericht dann abgeben. Das kriegt man nur als Verbraucher nicht mit. Es ist aber so und die müssen halt dann einige hundert Proben untersuchen. Das geben sie halt dann an die Europäische Kommission oder an die EFSA weiter. Ne? Aber das wird in den nächsten Jahren sicher verstärkt kommen. So viel kann ich euch versprechen.
Also um es zusammenzufassen, wir müssen uns nicht fürchten, aber wir müssen aufpassen.
Wir müssen aufpassen und wir müssen eigentlich hier Obsorge eben tragen, dass unsere Lebensmittel sicher bleiben und deswegen müssen wir sie eben auch untersuchen. Ja, und vielleicht kann es auch passieren, dass wir jemand draufkommen, dass die eine oder andere Entwicklung von PFAS-Produkten vielleicht doch nicht die richtige war und dass man hier einen anderen Weg gehen muss, so wie bei den Treibhausgasen, bei diesen Treibmitteln, was da vor einigen Jahrzehnten das Ozonloch verursacht hat.
Vielen Dank, Herr Dr. Rost, und an Sie, liebe Hörer, dass Sie heute mit dabei waren.
Ja, ich danke für das sehr interessante Gespräch. Ich hoffe, dass ich hier einiges an Informationen weitergeben konnte und freue mich, wenn hier eine große Zuhörerschaft den Podcast sich hier anhört und vielleicht auch dann in der Zeitschrift Landwirt über diesen Artikel eben auch Neues erfahren will.
PFAS ist ein Thema, das zeigt, wie eng Umwelt, Wissenschaft, Industrie Politik und natürlich Landwirtschaft miteinander verknüpft sind. Und genau solche Entwicklungen wollen wir für Sie sachlich, fundiert und praxisnah einordnen. Weiterführende Beiträge und fachliche Hintergründe finden Sie in unserer Fachzeitung Landwirt. Dort beleuchten wir aktuelle Herausforderungen rund um die Land- und Forstwirtschaft, kompakt aufbereitet mit Blick auf die Praxis im deutschsprachigen Raum. Mit einem Abo bleiben Sie nicht nur informiert, sondern unterstützen auch unabhängigen, fundierten Agrarjournalismus, gerade in Zeiten, in denen die Landwirtschaft oft vereinfacht dargestellt wird. Alle Informationen zu unseren Abos finden Sie auf unserer Website www.landwirt-media.com und wenn ihr euch für die LVA interessiert, findet ihr natürlich auch alle Informationen in den Shownotes. Danke fürs Zuhören, bis zur nächsten Folge, euer Landwirt-Team.